Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um Hinweisgeberschutz und Datenschutz. Unser Interviewpartner ist Professor Dr. Tobias Keber, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Ich bin Ricarda Veit, Chefredakteurin der Datenschutzpraxis. Und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
Hallo Ricarda und hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Professor Keber. Schön, Sie im Podcast zu haben.
Ja, hallo zusammen und ich freue mich.
Nun wollen wir gleich in unser Thema Hinweisgeberschutz und Datenschutz einsteigen. Oliver, gibst du uns bitte einen kurzen Überblick dazu?
Das mache ich doch sehr gerne. Und zwar hatte der Amtsvorgänger unseres heutigen Gesprächspartners im Jahr 2019 einmal gepostet: Whistleblower leben gefährlich, weil sie als Nestbeschmutzer gelten, weil nicht jeder Hinweis beweisbar ist, weil ihnen falsche Motive unterstellt werden, weil sie alleine gegen viele stehen. Und das zeigt ja, Hinweisgeber brauchen Schutz, aber man muss die notwendigen Prozesse auch richtig aufsetzen. Und Sie, Herr Professor Keber, hatten ja eine FAQ-Liste zum Hinweisgeberschutzgesetz veröffentlicht und dabei erklärt, im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes am 2. Juli 2023 stellen sich eine Vielzahl von datenschutzrechtlichen Fragen. Und datenschutzrechtliche Fragen, darüber tauschen wir uns auch immer sehr gerne aus und da freuen wir uns eben jetzt, mit Ihnen darüber sprechen zu können. Und ich komme gleich mal zu meiner ersten Frage. Vielleicht für die, die sich trotz allem damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, auch wenn es ja hieß 2. Juli 2023. Was versteht man denn unter Hinweisgeber? Was hat es denn mit diesem Hinweisgeberschutzgesetz auf sich?
Ja, also zunächst muss man das Ganze mal in so einen Gesamtkontext rücken. Ne? Also wir gucken ja nachher uns die konkreten Schnittstellen zum Datenschutz ein bisschen genauer an. Aber zunächst mal ist ja die Frage, was ist überhaupt das Problem und welche Lösungen bietet das Hinweisgeberschutzgesetz hier an? Wir haben eine Situation, und das ist vielleicht auch das, was mein Amtsvorgänger das schon so ein bisschen adressiert hat, eine Situation, dass der Hinweisgeberschutz in Deutschland absolut unterreflektiert war. Übrigens sehr lange. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte einen ganz berühmten Fall, dass letztlich der Bundesrepublik Deutschland auch ins Gebetbuch geschrieben und gesagt, das könnt ihr so nicht machen. Wenn eine Altenpflegerin dann über Missstände sich beschwert und dann die Gerichte es auch noch für zulässig erachten, dass man sie dann rauswirft, weil sie illoyal ihrem Arbeitgeber gegenüber war, dann ist das vielleicht nicht der richtige Ansatz, weil so Missstände niemals auf Tageslicht kommen. Und vor diesem Hintergrund muss man den Hinweisgeber schützen, durch Gesetz auch schützen. Und das wirft natürlich dann aber potenziell Fragen des Datenschutzes auf, weil das Ganze natürlich konfligieren kann bei einem solchen Meldesystem mit den dort gemeldeten Daten. Aber dazu werden wir uns also gleich dann im Einzelnen noch unterhalten. Aber der Sinn und Zweck des Hinweisgeberschutzgesetzes ist es also, eine Möglichkeit zu etablieren, dass bestimmte Missstände gemeldet werden, dass die das melden, keine Repressalien fürchten müssen vom Arbeitgeber und das in einer idealen Welt, das zu Verbesserungen im System führt.
Jetzt haben Sie auch schon erste Gründe genannt, warum man sich damit befassen sollte, das Unternehmen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen weiter ausführen und auch sagen, welche Unternehmen sollten sich eigentlich damit befassen? Sind da alle betroffen? Jeder, der zuhört, sollte da sich überlegen, habe ich denn eigentlich schon was gemacht in die Richtung?
Ja, es gibt natürlich eine Aufgriffsstelle bei Unternehmen von mindestens 50 Beschäftigten, sind wir hier sozusagen en jour. Diese Unternehmen, warum sollten die das machen? Also jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, weil es ansonsten Geld kostet. Also Verstöße sind nicht geldbewert. Ne? Das heißt also, wenn man im Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes ist und Stellen nicht installiert, dann kann es ganz einfach gesprochen teuer werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch vielleicht, und das ist vielleicht der bessere Ansatz, neben dem Bußgeld auch überlegen, macht man seine Unternehmen dadurch nicht besser, wenn man so etwas installiert. Also ein Teil der Management Compliance im Grunde, dass man sagt, wenn sich wenn ja jemand Missstände aufs Tableau bringt, dann müssen wir diese Missstände auch abstellen können. Und dazu brauchen wir ein System. Wir müssen das also ja instrumentalisieren. Vor diesem Hintergrund ist es also eine seltene Idee, sich damit zu befassen.
Also man sollte diesen Hinweisgeberschutz und die Hinweisgeber nicht fürchten und sagen, wir kommen schon wieder in eine neue Verpflichtung auf uns zu, sondern man sollte ja eigentlich es positiv sehen und sagen, das ist doch eine Chance, das sind Personen, die das sozusagen eigentlich als Insider, die eben das mitkriegen und sagen, hier stimmt was nicht. Und also ist das etwas, womit man sich auch eben, wie Sie ja sagten, nicht nur wegen drohender Sanktionen und rechtlicher Verpflichtungen beschäftigen sollte, sondern einfach auch, weil das ja dem eigentlichen Managementsystem hilft, wenn man sagt, hier haben wir Schwachstellen und die müssen wir angehen. Und da stellt sich aber die Frage, unsere Zuhörerschaft, das sind natürlich insbesondere betriebliche Datenschutzbeauftragte, behördliche Datenschutzbeauftragte, warum ist denn das ein Thema für die?
Ja, also zum einen, wenn man sich das vorstellt, wir haben hier ein Meldesystem, also ein Missstand kann gemeldet werden und dieser Missstand, der wird sehr wahrscheinlich auch personenbezogene Daten enthalten. In irgendeiner Form. Das können die personenbezogenen Daten des Meldenden sein, das können die personenbezogenen desjenigen sein, über den sich möglicherweise beschwert wird. Das heißt also, wenn wir von personenbezogenen Daten sprechen, dann sind wir natürlich Datenschutzrechts und von daher muss man sich damit auseinandersetzen. Das können sogar ja auch besonders sensible Daten sein, gegebenenfalls Artikel 9 Daten, wenn wir von Verstößen sprechen, vielleicht schon mal festgestellten Verstößen, können das sogar Daten im Sinne des Artikel 10 der DSGVO sein. Also vor diesem Hintergrund bewegt man sich an dieser Stelle natürlicherweise im Datenschutzrecht. Und als betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter, da muss man ja von Gesetzes wegen, Artikel 35 DSGVO, wenn ein Meldesystem etabliert wird, eingebunden werden, damit man eben ja auch beraten kann, wie man das Ganze ausrollt und möglichst datenschutzkonform macht. Also vor diesem Hintergrund ist das ein natürliches Thema auch für den Datenschutz.
Ja, umso besser, dass wir das dann hier in unserem Podcast gemeinsam mit Ihnen thematisieren. Welche konkreten Pflichten aus dem Hinweisgeberschutzgesetz haben denn direkte Konsequenzen für den Datenschutz? Kann man da sagen, gibt es eben bestimmte, wo man gleich sagt, die sagen, klar, da geht es in aller Regel ja um personenbezogene Daten, gibt es aber irgendwas, wo man ganz besonders hinschauen sollte, weil man sagt, ich muss jetzt hier im Bereich Hinweisgeberschutz etwas tun und das betrifft ziemlich unmittelbar auch den Datenschutz. Ich denke da sowas, Themen wie, darf ich Daten löschen vielleicht von so einem Vorgang, dass etwas gemeldet wurde? Oder wie hängt das so zusammen? Können Sie uns da ein paar Einblicke geben?
Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Schnittstellen, ganz konkret zwischen dem Hinweisgeberschutzgesetz und dem allgemeinen Datenschutzrecht, wie es dann eben auch in der DSGVO verurteilt nicht. Ich will mal so einige Punkte herausgreifen, wo ich also Schnittstellen sehe. Das eine ist § 11 des Hinweisgeberschutzgesetzes, wo nach eingehende Meldungen zu dokumentieren sind. Also das heißt, an der Stelle werden dann gegebenenfalls eben schon personenbezogene Daten aufgezeichnet. Wenn ich das jetzt rein datenschutzrechtlich durchdekliniere, wenn also personenbezogene Daten erhoben werden, aufgezeichnet werden, dann bin ich auch in den datenschutzrechtlichen Grundsätzen natürlich komplett drin, also in den Grundsätzen aus Artikel 5 DSGVO, müsste dann natürlich auch Grundsätze der Datenminimierung abbilden, also mir die Frage stellen, wie viel Daten brauche ich denn zu dem Zweck, den ich hier im Hinweisgeberschutzgesetz abbilden muss? Das bedeutet, Datenminimierung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C. Man kann natürlich, das ist übrigens ein Grundsatz, der natürlich in Einzelfällen schwierig sein kann, der Grundsatz der Datenrichtigkeit. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe D, der besonders in Zeiten von KI herausfordernd wird, aber das ist an dieser Stelle unser Problem nicht. Aber Daten müssen natürlich dann auch richtig sein. Vor diesem Hintergrund ja, muss ich auch gucken, dass ich angemessene Sicherheitsvorkehrungen habe, wenn ich diese Daten vorhalten muss. Integrität und Vertraulichkeit muss ich abbilden. Das geht dann schon über in den nächsten größeren Punkt, nämlich den Paragraphen des Hinweisgeberschutzgesetzes. Da geht es nämlich um das Vertraulichkeitsgebot. Und dieses Vertraulichkeitsgebot ist ja, wenn man so will, das Herzstück, das ganze System macht eben nur dann Sinn, wenn ich Hinweise geben kann an eine vertrauliche Stelle und es von dort aus erstmal nicht weitergekabelt wird, um es jetzt ganz trivial auszudrücken. Dieser Vertraulichkeitsgrundsatz in Paragraph 8, der hat natürlich dann auch verschiedene Implikationen. Da dürfen also die personenbezogenen Daten nur an diejenigen weitergegeben werden, die das für die Erledigung eben dieses Hinweises brauchen, andere eben nicht. Das heißt also, da schlägt sich dann auch der Grundsatz der Datenminimierung noch einmal nieder. Und wenn es dann um die weitergehende Frage geht, also Daten müssen jetzt in Phase 1 zu einem bestimmten Zweck erhoben werden, in Phase 2 kann sich aber die Frage stellen, was mache ich denn mit diesen Daten? Auch die Datenweitergabe ist zum Teil angelegt hier im Hinweisgeberschutzgesetz und das wird dann zum Teil in Paragraph 9 abgebildet. Dann, das heißt, also einfach besprochen, zu bestimmten Konstellationen muss ich auch Daten mal weitergeben. Wir nehmen mal an, es hat sich ein Verstoß gezeigt, den ein Bestimmter, über den sich eben beschwert wurde, in diesem Hinweisgebersystem, dann geht es in die Frage, ob da arbeitsrechtliche Konsequenzen möglicherweise zu etablieren sind. Dann muss man auch bestimmte Daten weitergeben können. Das Ganze sieht auch das Hinweisgeberschutzgesetz vor und das Ganze ist dann unionsrechtlich wiederum dadurch abgedeckt, dass die DSGVO in Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe C Datenverarbeitung zu bestimmten gesetzlichen Zwecken erlaubt. Und ein solcher gesetzlicher Zweck und ein determinierter Zweck ist eben auch das Hinweisgeberschutzgesetz. Vor dem Hintergrund ist sogar dann auch am Ende des Tages die Weitergabe von bestimmten Informationen qua Gesetz möglich. Und weil Sie es, der letzte Punkt, angesprochen haben, die Löschung gemäß § 11 Absatz 5 des Hinweisgeberschutzgesetzes wird die Dokumentation einer Meldung 3 Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. Das ist die Regel, davon gibt es dann auch eine Ausnahme. Und diese Ausnahmen sind natürlich immer sehr eng, also grundsätzlich drauf.
Ja, da haben Sie uns ja sehr schön dargestellt, wie das Datenschutzrecht mit diesem Hinweisgeberschutzgesetz zusammenspielen und wie das auch so ineinander greifen, dass das eben dann nicht irgendwie ein Widerspruch ist, sondern dass das eine sozusagen vielleicht eine bestimmte Rechtsgrundlage darstellt, die dann, wo bestimmte Dinge im Datenschutz wiederum erlaubt sind, oder Ausnahmen gebildet werden können. Jetzt gibt es natürlich, wir sagen, das ist das Herzstück, diese Vertraulichkeit. Also das sagt, wer hat denn hier gemeldet eigentlich? Wer ist denn der Hinweisgeber? Wer ist der Whistleblower? Und da könnte man ja auch so ein bisschen fürchten, Moment, es gibt doch ein Auskunftsrecht nach Datenschutzgrundverordnung, kann ich einfach hingehen und sagen, wer war denn das?
Diese Befürchtung ist gar nicht so fernliegend. Denn wir wissen ja, der Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung wird vom EuGH sehr, sehr weit interpretiert und auch vom Bundesgerichtshof, nachdem er das vor einigen Jahren mal sehr, sehr weit ausgelegt hat, der tut das immer noch. Er erinnert ein bisschen zurück in 2 Entscheidungen von diesem Jahr. Es bleibt dabei. Der Auskunftsanspruch ist erstmal ein sehr weites Konzept. So, und jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass, wie Sie sagen, tatsächlich denkbar wäre, jetzt kommt jemand und möchte dann eben beauskunftet werden. Und das könnte potenziell zumindest auch den Hinweisgeber betreffen. Der will nämlich wissen, wer hat mich denn da verfischen, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Diese Auskunft wäre zunächst einmal nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe G der DSGVO auch nicht ausdenkbar. Allerdings muss man dann sehen, dass das Bundesdatenschutzgesetz in Artikel 15 ja ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen korrigiert, aber Ausnahmen zulässt. 29 Absatz 1 Satz 2 in BDSG in den entsprechenden Landesdatenschutzgesetzen für öffentliche Stellen gibt es auch nochmal Ausnahmen. Haben wir hier in Baden-Württemberg, wird sicherlich in anderen Landesdatenschutzgesetzen auch so sein. Heißt, um es jetzt wieder einfach so zu sagen, die Auskunft kann dann ausgeschlossen sein, wenn es dem Zweck des Hinweisgeberschutzes entgegenläuft. Und das wird es in der Regel ehrlich gesagt tun. Denn wenn derjenige, der jetzt hier befürchten muss, verpfiffen zu werden, rauskriegt, wer das denn war, dann habe ich ja wieder diese Repressaliensituation. Und das läuft natürlich der Grundidee des Hinweisgeberschutzgesetzes an dieser Stelle zuwider. Also das der Auskunftsanspruch dann im Zweifel ausgeschlossen sein dürfte über das BDSG. Was die Kopie angeht, da kann man dann direkt auf den Artikel 15 Absatz 4 DSGVO stützen, also die Ausnahme, die ja für Kopien gilt. Und da wird sich also dann im Ergebnis auch ergeben, dass es diese Auskunft dann nicht geben kann, wenn zu befürchten ist, dass der Hinweisgeber so ans Tageslicht.
Und da sehen wir wieder, dass ist auch der missbräuchliche Versuch, sozusagen Datenschutzrechte wie die betroffenen Rechte eben zu anderen Zwecken zu verwenden, das dann hier in dem Falle in Anführungsstrichen abgewehrt werden kann, dass man nicht sagt, ja, aber nach Datenschutz darf ich und damit höhle ich aber den Hinweisgeberschutz aus. Und da ist dann entsprechend, wie Sie es uns dargestellt hatten, ist da sozusagen ein Riegel davor geschoben. Wenn wir jetzt nochmal die Meldestelle gerade angucken, weil das ja etwas ist, was man einrichten muss, eine interne Meldestelle. Vielleicht, dass Sie uns da nochmal genau einerseits sagen, wann darf denn so eine interne Meldestelle die personenbezogenen Daten der Meldenden und der in der Meldung genannten Personen überhaupt verarbeiten? Also wann, welche Rechtsgrundlage ist dann da, wann darf das geschehen? Und gerade auch, Sie nannten das ja auch eingangs schon, was ist mit den besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die ja eigentlich erstmal eine Ausnahme bedürfen, dass man da überhaupt was machen darf?
Ja, also zunächst mal die Konzeption der internen Meldestelle ist, dass möglicherweise ein eigener Verantwortlicher neben dem Beschäftigungsgeber, nein, das ist nicht eine eigene verantwortliche Stelle, sondern das ist der Beschäftigungsgeber, der Verantwortliche ist, der diese interne Meldestelle betreibt. So. Und dann braucht man, wie immer in Datenschutzrecht, eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung derjenigen Daten, die eben in dieser internen Meldestelle verarbeitet werden müssen. Und das ist eben Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe C. Also eine rechtliche Verpflichtung in Verbindung mit dem Hinweisgeberschutzgesetz, das eben dazu verpflichtet, bestimmte Daten zu dokumentieren, aufzuschreiben, gegebenenfalls sogar weiterzugeben. Das heißt, das ist die datenschutzrechtliche Erlaubnisnorm, also über den Buchstaben C aus Artikel 6 in Verbindung mit der entsprechenden Vorschrift im Hinweisgeberschutzgesetz. Und dann können wir da immer noch den Test aus Artikel 6 Absatz 3 DSGVO drüberlegen und können uns die Frage stellen, ist das erforderlich, ist das auch alles verhältnismäßig? Das wird man im Ergebnis bejahen können. Vor dem Hintergrund haben wir also eine taugliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Meldestelle. Und das nächste ist, das muss jetzt natürlich korrespondieren für die Konstellation, wenn ich besondere Kategorien personenbezogen habe, also insbesondere sensible Sachen, und da ist man ja relativ schnell drin, ob das jetzt bestimmte Krankheiten zum Gegenstand hat, Gesundheitszustand oder Gewerkschaftszugehörigkeit, was da politische Überzeugungen, was da alles sein kann, da ist man im Zweifelsfall relativ schnell drin. Aber hier haben wir auch bei Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe G eine Möglichkeit, dieser Erforderlichkeit Rechnung zu tragen. Vor dem Hintergrund haben wir auch im Hinweisgeberschutzgesetz eine Vorschrift, die das Ganze legitimiert. Also, um es jetzt ganz einfach zu sagen, wir haben im Hinweisgeberschutzgesetz taugliche Rechtsgrundlage, die dann über die DSGVO.
Ich denke, da haben Sie uns wirklich sehr schön anschaulich dargestellt, wie man das macht, wie man sozusagen bei so einem Verfahren wie dem Hinweis geben, wenn ich das mal so als, eben ist ja ein Verfahren auch, wie man das jetzt anstellt, dass man sagt, wie ist denn hier die Rechtsgrundlage, was darf ich machen, wie ist das Zusammenspiel mit dem Datenschutzrecht? Und von meiner Stelle möchte ich Ihnen dafür herzlich danken. Ich gebe an meine Kollegin Ricarda Veit, die auch noch Fragen an Sie hat.
Ja, herzlichen Dank, Oliver, für die Übergabe. Herr Professor Keber, die interne Meldestelle ist ja das eine. Das andere ist ja die Möglichkeit, auch eine externe Meldestelle einzurichten. Wie sieht es denn da aus? Der geneigte Datenschutzbeauftragte denkt da sicher erstmal an Auftragsverarbeitung. Wie schaut es denn damit aus?
Ja, mit externer Meldestelle meinen Sie jetzt wahrscheinlich eine interne Meldestelle, die extern geführt wird.
Also genau.
Ausgelagert wird. Ich sage es deswegen, weil es tatsächlich auch externe Meldestellen gibt, also beim Bundesamt für Justiz zum Beispiel, und weil auch an anderer Stelle momentan weitere externe Meldestellen dazukommen. Aber was Sie meinen, ist also eine interne Meldestelle, die externalisiert wird, sozusagen. Ist das eine Auftragsdatenverarbeitungssituation, ist Ihre Frage. Ja, das ist eine gute Frage und auch eine, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, denn in der Gesetzesbegründung findet man auch in der entsprechenden Bundestagsdrucksache, dass, wenn man das externalisiert, dann kann das die Situation einer Auftragsdatenverarbeitung sein. Aber wenn man sich jetzt mal so ein bisschen Sinn und Zweck anguckt, was ist das eigentlich, was da passiert und passt das mit einer Auftragsverarbeitung übereinander? Und zwar für die Situation, dass man es vollends auslagert, also auch mit der Konsequenz, dass man bestimmte inhaltliche Entscheidungen dieser externalisierten Anlaufstelle anheimstellt. Manchmal muss man ja auch inhaltlich bewerten. Passt das mit der Situation einer abhängigen Auftragsdatenverarbeitung zusammen, dann wird es dann schon schwieriger. Das Hinweisgeberschutzgesetz sagt, die Stelle, die muss unabhängig sein. Ja? Und das Ganze passt so richtig nicht übereinander. Wie gesagt, die Gesetzesbegründung geht davon aus, dass es eine Auftragsdatenverarbeitung ist. Von Sinn und Zweck her gedacht, wäre man, glaube ich, in vielen Situationen eher bei Joint Control.
Okay, also je nachdem, nach Konstellation muss man sich es genauer anschauen, aber in den meisten Fällen eher Joint Controllership. Zur nächsten Frage, die sicher viele Datenschutzbeauftragte bewegt und die groß in der Diskussion war, können denn Datenschutzbeauftragte zur Meldestelle werden oder haben wir hier einen Interessenkonflikt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Übrigens eine, die wir auch unter den Datenschutzbehörden natürlich auch diskutiert wurde mit verschiedenen, unterschiedlichen Auffassungen durchaus, je nachdem, welchen Schwerpunkt man setzt. Also fangen wir mal von vorne an und überlegen, erst einmal gibt es ein Verbot, ein explizites, das entweder im Hinweisgeberschutzgesetz oder im Datenschutz es verbietet, dass man den DSB zur Meldestelle macht. Das ist nicht so. Im Gegenteil ist es so, auch wenn man hier in der entsprechenden Richtlinie, dazu muss man immer sehen, wo kommt denn so ein Hinweisgeberschutzgesetz überhaupt her? Das ist die Umsetzung einer Richtlinie auf Ebene der Europäischen Union. Dann kann man da auch noch so ein bisschen in den Erledigungsbindungen immer forschen. Dann stellt man fest, also gucken wir erstmal ins Hinweisgeberschutzgesetz, nach § 15 Absatz 1 Satz 2 dürfen mit den Aufgaben einer internen Meldestelle betraute Personen neben ihrer Tätigkeit für die interne Meldestelle andere Aufgaben wahrnehmen. Okay? Das heißt also, dass das Hinweisgeberschutzgesetz selber sagt, so etwas ist denkbar. Auf der anderen Seite gestattet das Datenschutzrecht, das wäre dann der Artikel 38 Absatz 6 DSGVO, dass der Datenschutzbeauftragte andere Aufgaben wahrnimmt, solange es nicht, und jetzt wird es eben dann spannend, einen Interessenkonflikt gibt. Also, beide Systeme sagen, es ist denkbar, wenn es keine Interessenkonflikte gibt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, kann es denn solche Interessenkonflikte geben? Da muss man nicht viel Fantasie haben, um festzustellen, naja, wenn es der Missstand zum Beispiel einen datenschutzorganisatorischen Hintergrund hätte im Unternehmen und bei dieser Datenschutzorganisation unter anderem der Datenschutzbeauftragte auch beteiligt war und er also einer ist, über den man sich beschwert, dann ist das natürlich gegebenenfalls ein Interessenkonflikt. Das heißt, das ist schon denkbar, dass es diesen Interessenkonflikt gibt. Und dann muss man einfach nur überlegen, wie kann man das organisatorisch ausschließen. Es ist natürlich ganz schwer, wenn wir sehr, sehr kleine Unternehmen haben, in denen das Ganze dann mehr oder weniger eine One-Man-Show ist. Und man dann sagt, ich könnte gar nicht für eine Meldestelle jemanden zweiten einstellen. Ich habe nur den einen und der muss bei uns auch nur Datenschutz machen. Dann muss man trotzdem überlegen, ob es nicht vielleicht ein Vertretium gibt, die für mögliche Interessenkonflikte das Ganze dann auslösen. Es gibt ebenfalls in der Debatte noch ein interessantes Urteil des BAG vom 6. Juni 2023, wo es um eigentlich einen Betriebsratsvorsitzenden und Datenschutzbeauftragten ging und die Frage, inwieweit das vereinbar ist, was das BAG abgelehnt hat. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man das überträgt, diese Entscheidung für die Situation DSB und interne Meldestelle. Ich meine nicht, dass man es unmittelbar übertragen kann, aber das wird ist in der Debatte ein Punkt. Also wichtig ist, es darf keine Interessenkonflikte geben.
Das heißt im Prinzip nicht grundsätzlich verboten, aber man muss organisatorisch abfangen, dass es zu keinem Interessenkonflikt kommt. Also auch da wieder je nach Situation und gerade in ganz kleinen Unternehmen, wenn dann der Datenschutzbeauftragte beides als One-Man-Show oder One-Woman-Show machen soll, geht so nicht. Wunderbar. Lieber Herr Professor Keber, vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich hoffe, dass das vielen unserer Hörerinnen und Hörer weitergeholfen hat. Vielen Dank also nochmal, Herr Professor Keber, für dieses Gespräch und vielen Dank auch, Oliver, dir für die vorhergehenden Fragen.
Ja, sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer und auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, schreiben Sie uns bitte jederzeit an dsp@wk.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.